Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Traumpaar, das Internet der Dinge und die künstliche Intelligenz wachsen zusammen. Zuverlässig, mit dem industriellen Einsatz steigt die Sicherheit von IoT-Geräten. Anschluss, Hawk soll Deutschland beim Supercomputing wieder nach vorne bringen. Überholungsbedürftig. Der ECO, Verband der Internetwirtschaft, kritisiert das Gesetz gegen Hasskriminalität und das digitale Logbuch. Karten.
Das alles gehört mittlerweile zusammen. Autos, Werkzeugmaschinen, die Datenplattform eines Energieversorgers oder der Kinderwagen. All diese Dinge finden sich wieder im Internet der Dinge, dem IoT, denn dort werden sie vernetzt. Das IoT ist ein Riesenmarkt geworden und vor allem die Vernetzung von Dingen aus dem industriellen Bereich, sie nimmt mit enormer Geschwindigkeit zu. In dieser Woche lud der deutsche Industrieausstatter und Autozulieferer Bosch zum IoT-Branchentreffen Connected World nach Berlin ein. Mit dabei war mein Kollege Jan Rehm. Jan, wo stehen denn das Internet der Dinge und die Industrie 4.0 heute?
Ja, beide Konzepte, also das Internet der Dinge und die Industrie 4.0, kann man heute durchaus als etabliert ansehen. Das zeigen auch die Zahlen des Bosch-Konzerns. Der hatte sich 2015 vorgenommen, durch Vernetzung 1 Milliarde Euro bis 2020 zu sparen. Und laut Aussagen der Vertreter vor Ort hat er sein Ziel erreicht. Außerdem hatte man sich wohl vorgenommen, 1 Milliarde Euro zusätzlichen Umsatz mit diesen Lösungen zu generieren. Und auch dieses Ziel wurde nicht nur erreicht, sondern mit 1,5 Milliarden Euro auch übererfüllt. Deswegen kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, Industrie 4.0 und IoT, also das Internet der Dinge, die sind gewichtige Wirtschaftsfaktoren geworden. Das zeigt sich auch bei den anderen Beteiligten. So wurde in Berlin berichtet, dass eher kleine und mittelständische Unternehmen bis vor einigen Jahren noch eher zurückhaltend waren und die Großen beobachtet haben. Mittlerweile würden sie jedoch zunehmend selbst aktiv in der Umsetzung und Entwicklung von Lösungen. Allerdings mit dem Aufwachsen von IoT und Industrie 4.0 gehen auch einige Herausforderungen einher.
Und welche Herausforderungen das sind, das haben wir zusammengestellt.
Wie viele Dinge heute bereits vernetzt sind, das lässt sich nicht wirklich seriös schätzen. Ein paar Milliarden werden es wahrscheinlich sein und es werden immer mehr. Doch noch immer unterschätzen kleine wie auch große Unternehmen die Komplexität von IoT und Industrie 4.0 Projekten. Das meint Stefan Assmann von Bosch.
Die Herausforderung ist eher noch, von einzelnen guten Pilot- oder Showprojekten, das in die Breite zu bringen. Ich glaube, das ist noch die Herausforderung für die gesamte Industrie. Also Stichwort Skalierung, das in die Größe bringen.
Denn oft funktionieren die vernetzten Dinge und auch die Abläufe im Kleinen. Doch wenn die Konzepte in der Praxis eingeführt werden, dann tauchen Probleme auf. Ein Beispiel, die Funkvernetzung. Jani Verkalati vom finnischen Hersteller Wirepass.
Ich gehe einfach raus und stelle 2000 oder 200.000 Geräte auf. Aber so funktioniert das nicht. Wirepass hat vor gut 20 Jahren erkannt, dass es nichts gibt, was für diese Art von IoT-Anwendungsfällen ausreicht, bei denen man tatsächlich eine sehr große Zahl von Geräten angeschlossen haben kann und trotzdem eine geringe Leistungsaufnahme für eine zuverlässige Kommunikation mit langer Lebensdauer hat, die alles abdeckt.
Verkalati vergleicht die industrielle Vernetzung mit der Heimvernetzung. Daheim würden Rechner, Sensoren, Lichter und noch viel mehr über den Internetrouter vernetzt. Und wenn dessen WLAN-Signal nicht reiche, weil das Haus beispielsweise mehrere Etagen hat, komme halt ein Repeater zum Einsatz. In der Industrie mit ihren um Größenordnungen größeren Fabrikhallen reiche das aber nicht. Eine Lösung bietet der Hersteller mit seiner Wirepass-Technologie, die auf günstiger Bluetooth-Hardware aufsetzt und vermaschte Netze mit geringem Energiebedarf spannt. Jedes Gerät samt Sensor diene gleichzeitig als Relais für die Übermittlung der Daten. So könnten beispielsweise einfach große Flächen mit Sensoren abgedeckt und lange Strecken überbrückt werden. Allerdings, auch Wirepass ist eine weitere technische Lösung mit eigenen Schnittstellen. Und sie ist nicht die einzige. Die Vielfalt sei durchaus ein Problem, gibt Bosch-Manager Assmann zu bedenken.
Es gibt technische harte Nüsse, das ist einfach das Thema Schnittstellen, Interoperabilität, dass halt viele gewachsene IT-Strukturen noch nicht miteinander sprechen. Da tut sich viel bei Normung und Standardisierung, aber das ist immer noch ein, sage ich mal, Schwerpunkt der Arbeit.
Ein weiterer Schwerpunkt in der aktuellen Entwicklung ist die Sicherheit der vernetzten Dinge, zu denen auch mehr und mehr das Auto zählt. Spezialisierte Firmen wie das Unternehmen Ascript stellen dafür ihre Lösungen vor. Etwa eine cloud-gestützte Analysetechnik, bei der Auto und eine zentrale Überwachung interagieren. Strategiemanager Holger Breuing beschreibt, wie eine Anomalie erkannt wird.
Wenn wir das als sicherheitsrelevant einstufen, können wir dann eben auch direkt mit den Herstellern gemeinsam reagieren, dadurch, dass wir dann auch in Zukunft einen Rückkanal in das Fahrzeug haben werden. Das heißt also, im Extremfall könnte man dann eben auch Einzelfahrzeuge in der Flotte stilllegen. Oder wenn man frühzeitig erkennt, dass dort erste Manipulationen stattfinden, dann kann man darauf natürlich auch reagieren, macht ein Software-Update und kann Software-Bugs dann auch eben schnell wieder fixen.
Auch bei industriellen IoT-Netzen steht zunehmend die Angreifbarkeit im Fokus. Bisher sei man diesbezüglich recht sicher gewesen, weil man lokale, vom Internet getrennte Netze betrieb, so Jörg Köpp von Rohde & Schwarz.
Das heißt, man hat dadurch vom Aufbau schon eine relative Sicherheit. Das ändert sich natürlich heute mit einer zunehmenden Vernetzung. Im Endeffekt werden diese Netzwerke auch offener, nutzen mehr klassische IP-Standards, die wir eben aus der Consumer- oder Webwelt auch herkennen und handeln sich damit natürlich auch diese Probleme ein.
Mit der Verbindung zum öffentlichen Internet entstünden hochattraktive Szenarien für Kriminelle. Denkbar seien Angriffe mit Verschlüsselungstrojanern oder andere erpresserische Konzepte. Hier gäbe es akuten Handlungsbedarf, meint Köpp.
Wenn die Industrie, und da betone ich wirklich die Industrie alle, nicht bereit sind oder in der Lage sind, das Problem gemeinsam zu lösen, wird es dieses IoT nicht geben. Dann wird es nicht diese Milliarden von Connected Devices geben.
Also der Rollout solcher Systeme und die damit verbundenen Herausforderungen sind das eine. Das andere sind Weiterentwicklungen und Innovationen. Was gibt es dahingehend Neues, Jan?
Ja, es gibt ein neues Akronym. AIoT, also AIoT, das steht für Artificial Intelligence of Things und beschreibt die Verbindung von IoT, also dem Internet of Things, mit künstlicher Intelligenz, KI bzw. AI, je nachdem. Man möchte Dinge damit besser nutzen und auch ein wenig smarter machen. Die Beispiele, die dazu im Moment zu finden sind, setzen größtenteils auf maschinelles Lernen. So könnten zum Beispiel in der Industrie 4.0 eine vernetzte Fertigung ein Beispiel sein, in der dann die Qualitätskontrolle maschinell per Kamerasystem erfolgt. Das lernt automatisiert relativ schnell, ein gutes von einem schlechten Werkstück zu unterscheiden. Das ist aber noch ein relativ vergleichsweise einfaches Beispiel. Künftige Anwendungen, die werden dann komplexer, wie im Einsatz im hochautomatisierten Fahrzeug.
Stichwort künstliche Intelligenz. In der jüngeren Vergangenheit regte sich ja eine Diskussion darum, wie vertrauenswürdig selbstlernende Algorithmen überhaupt sein können. Wie geht man in der Branche damit um?
Gastgeber Bosch stellt sich dem aktiv und hat sich selbst einen AI Code of Ethics verordnet, also einen ethischen Leitfaden, kann man so sagen. Und das Ganze hat das Ziel, man wolle KI entwickeln, der man vertrauen könne. Die Kernelemente dieser Selbstverpflichtung benennt der Hersteller mit Safe, Robust und Explainable. Safe meint in diesem Sinne Sicherheit von sicher in der Anwendung, aber auch sicher für den Menschen. Robust, also Robust, soll sicherstellen, dass solche KI-Systeme von nahezu 100%iger Ausfall- und Betriebssicherheit sind, was vor allem später für den automatisierten Verkehr hochwichtig wird. Und Explainable will erreichen, dass Algorithmen für den Menschen erklärbar und transparent bleiben, also auch verstehbar bleiben. Man will immer wissen und verstehen, was die Maschinen und Systeme gerade tun oder beabsichtigen zu tun. Ziel des Ganzen, Ängste abbauen und Vertrauen schaffen für Systeme künstlicher Intelligenz.
Ein Wort noch zum Schluss. Wie geht es denn weiter mit dem Internet der Dinge und der Industrie 4.0?
Ich würde sagen, steil bergauf, zumindest was die Verbreitung angeht. Die Branche schätzt, dass sie aktuell bei etwa einem Drittel dessen steht, was möglich werden wird oder was möglich ist mit Vernetzung und Industrie 4.0 und Internet der Dinge. Gerechnet wird auch mit einer starken Weiterentwicklung, die unter anderem durch stark steigende Leistungsfähigkeit bei gleichzeitig sinkenden Kosten ermöglicht wird. Auch werden, so die Erwartung, die Systeme künftig intelligenter. Zudem liegen große Hoffnungen auf dem gesamten Bereich. Beispielsweise ist Bosch-Manager Assmann davon überzeugt, dass grundsätzliche Probleme der Menschheit, von drohenden Verkehrsinfarkt in Innenstädten bis hin zum Klimawandel, durch gute Technologie gelöst werden können.
Jan Rehm berichtete von der Connected World diese Woche in Berlin. Danke.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.
Viel politische Prominenz wollte sich am Mittwoch dieser Woche in der baden-württembergischen Landeshauptstadt im Glanze von Hawk sonnen. Hawk, so heißt der neue Supercomputer am Höchstleistungsrechenzentrum in Stuttgart. Seine 11.000 AMD-Prozessoren, untergebracht in 44 Racks, schaffen sensationelle 27 Milliarden Rechenoperationen in der Sekunde. Damit ist er der schnellste Supercomputer in Deutschland. Die Hoffnungen von Wissenschaftspolitikern und Industrie auf Hawk sind groß. Warum das so ist, dieser Frage ist Peter Welchering nachgegangen.
Die Fragestellungen aus der Automobilindustrie wandeln sich jetzt in gewisser Weise. Elektromobilität hat andere Anforderungen, auch in der Simulation. Das heißt, Hawk wird unter anderem in der Batterieentwicklung drinnen sein, wird aber auch zum Beispiel im neuen Thermomanagement, das man für Elektrofahrzeuge braucht, drinnen sein. Und auch die höhere Leistung und das größere Memory können wir dann auch komplexere Systeme simulieren. Und es wird dann leichter, diese Auslegung der Fahrzeuge dann auch zu simulieren.
So beschreibt Professor Michael Resch, Leiter des Höchstleistungsrechenzentrums in Stuttgart, die großen Hoffnungen, die auch die Automobilindustrie in den neuen Supercomputer setzt. Der ermöglicht nämlich ganz neue Rechenanwendungen. Dabei werden klassische Simulationen, Datenanalyse und maschinelles Lernen miteinander kombiniert. Michael Resch.
Machine Learning bedeutet, aus vorhergehenden Simulationen zu lernen mit Hilfe des Benutzers, der sagt, diese Simulation hat gut funktioniert, die hat schlecht funktioniert, hier kam das raus, hier kam jenes raus, und würden dann den nächsten Schritt machen, um zu sagen, die künstliche Intelligenz kann, wenn sie die zurückliegenden Simulationen analysiert, auch zu dem Punkt kommen, dass sie eine Empfehlung abgibt. Wie könnte denn so eine Fahrzeugkonfiguration aussehen, die im Crashtest noch ein bisschen besser ist?
Diese Verbindung von klassischer Simulation, Datenanalyse und Maschinenlernen ermöglicht Anwendungen wie zum Beispiel die Entwicklung eines Modells für eine klimaneutrale Stadt, die konventionellen Supercomputern nicht mehr zugetraut wurden. Für solche Forschungsansätze, so war zum Beispiel auf der letzten internationalen Supercomputerkonferenz im Juni 2019 in Frankfurt am Main zu hören, benötige man Quantencomputer und neuromorphe Rechner, die ähnlich rechnen wie das menschliche Gehirn. Und beide Technologien, Quantencomputer wie neuromorphe Computer, stünden vor dem Umzug aus dem Labor ins Rechenzentrum. Michael Resch beobachtet diese Entwicklungen sehr genau.
Die Problematik wird sein, wie komme ich von einem stabilen, traditionellen Rechnerumfeld auf eine völlig neue Technologie. Und da wird entscheidend sein, welche Technologie in der Lage ist, am besten das abzubilden, was wir heute machen.
Supercomputer wie Hawk bilden da eine Art Anwendungsbrücke zu diesen neuen Rechnertechnologien. Deshalb sind sie für den Technologiestandort Deutschland auch so wichtig. Allerdings fehlen für die Programmierung von Anwendungen mit genau dieser Verbindung von Simulation und künstlicher Intelligenz Entwickler.
Das ist ein allgemeiner Trend, den wir auch sehen. Also gerade hier in Stuttgart ist es ohnehin problematisch. Wir haben den Daimler, wir haben den Porsche, wir haben den Bosch und wir haben eine ganze Reihe von sehr starken Mittelständlern. Damit sind wir massiv in Konkurrenz mit der Industrie um diese Menschen. Und dadurch, dass das Thema Simulation in der Zwischenzeit in der Industrie 100% angekommen ist, haben wir natürlich eine Konkurrenz zwischen dem industriellen Teil und dem wissenschaftlichen Teil.
Gute Anwendungsentwickler brauchen eine berufliche Perspektive. Seit an den Universitäten von einer Grundfinanzierung in vielen Bereichen auf Projektförderung umgestellt wurde, sind die befristeten Stellen an den Höchstleistungsrechenzentren für Anwendungsentwickler nicht mehr so interessant. Die Folge: Personalmangel. Für den Informatiker Erich Strohmeier, der am Lawrence Berkeley National Laboratory die Supercomputerentwicklung leitet, ist das die Folge einer verfehlten Forschungs- und Wissenschaftspolitik.
Langfristig das Wichtige ist eine stabile Forschungsförderung, dass man also dann nicht kurzfristig immer mal wieder einspart und dass dann langfristig die Mittel zurückgehen und die Kultur und der Nachlauf an neuen Forschern, dass das unterbunden wird. Es ist also wichtig, dass man sowas strategisch fördert, dass man an der Stange bleibt und das nicht aus kurzfristigen Gründen abschraubt.
Diese Botschaft zumindest hat Rechenzentrumsleiter Michael Resch den Politikern mitgeben können, die sich und den Supercomputer bei der Einweihungsveranstaltung am Mittwoch gefeiert haben.
Peter Welchering berichtete über das Supercomputing-Projekt Hawk. Mitte der Woche musste sich das Bundeskabinett erneut mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz befassen, das vor gut 2 Jahren vom damaligen SPD-Justizminister und heutigen Außenminister Heiko Maas vorgelegt und durchgesetzt wurde. Es verpflichtet, grob gesagt, die Betreiber von Social-Networking-Plattformen, Beschwerdestellen einzurichten und sich nachhaltig um Hass- und Lügenpostings zu kümmern. Doch so richtig hat das NetzDG nicht funktioniert, weshalb die aktuelle Justizministerin Christine Lambrecht nachgelegt hat. Das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität sowie ein Änderungsgesetz für das NetzDG sollen es besser machen. Doch genau daran zweifeln etliche Kritiker, darunter auch der Verband der Internetwirtschaft ECO mit seinem Vorstandsvorsitzenden Oliver Süme. Herr Süme, was stört Sie denn an den neuen Gesetzesentwürfen?
Also zunächst mal ist die Initiative sicherlich richtig. Das politische Ziel, mehr zu tun gegen Hasskriminalität im Internet und Rechtsextremismus, das ist sicherlich richtig. Wir glauben allerdings, dass das, was hier vorgelegt wird, ganz tiefgreifende Eingriffe in bürgerliche Freiheitsrechte, in Datenschutz, in Grundrechte mit sich bringt, indem auf ganz breiter Basis die Möglichkeit zur Abfrage von Passwörtern, von IP-Adressen zukünftig ermöglicht wird, ohne dass es ausreichend rechtsstaatliche Einschränkungen dafür gibt und im Ergebnis eine Datenbank aufgebaut wird, die noch nicht mal auf Verdachtsfällen beruht, sondern auf Mitteilungen von Providern von sozialen Netzwerken, die aufgrund von Beschwerden in Zukunft eben vermeintlich rechtswidrige Postings melden müssen. Und das geht in unseren Augen deutlich zu weit, schränkt Rechte ein, ohne dass ein Mehr für die Sicherheitsbehörden daraus entsteht. Und deswegen haben wir das sehr scharf kritisiert.
Aber angesichts der aktuellen Lage mit den vielen Vorfällen, die wir mittlerweile haben, muss man da nicht sagen, okay, wir probieren es trotzdem erstmal mit diesem Gesetz und werden später dann die Unzulänglichkeiten beheben?
Nicht in dieser Form. Ich glaube, man kann und muss durchaus etwas tun. Aber das, was hier passiert, geht ja deutlich über die Quellen von Hasspostings und Fremdenfeindlichkeit im Internet hinaus. Betroffen sind ja nicht nur soziale Netzwerke, sondern jeder Anbieter von sogenannten Telemediendiensten kann zukünftig solche Auskünfte erteilen müssen. Das heißt, angefangen von Online-Shops bis hin zu Dating- oder Partnersuchanwendungen trifft man eigentlich alle Anbieter über 2 Millionen Unternehmen in Deutschland und eben nicht nur die, bei denen möglicherweise eben Hasspostings und ähnliche Äußerungen verbreitet werden.
Sie beklagen ja, dass die Pflichten der Betreiber sozialer Netzwerke unermesslich ausgeweitet werden würden. Aber da stellt man sich im Moment natürlich auch die Frage, wer hat denn die Verantwortung ja für den, ich sag mal, Dreck, der dort teilweise auch umgeschlagen wird?
Die Verantwortung liegt natürlich auch bei den Providern und auch bei den Plattformen, die die Möglichkeit für soziale Netzwerke eröffnen. Man muss aber dazu auch sagen, dass die Branche ja schon seit vielen Jahren sehr intensiv dieser Verantwortung nachkommt. Es gibt unter anderem durch den Betrieb einer Internetbeschwerdestelle eine enge Zusammenarbeit mit dem BKA, um die Möglichkeit der Strafverfolgung eben auch im Internet zu verbessern. Das funktioniert auch sehr gut. Nur das, was hier passiert, ist eine Tendenz, die wir leider in den letzten Jahren immer häufiger sehen. Unternehmen werden quasi zum verlängerten Arm von Strafverfolgungsbehörden. Sie werden zu Hilfs-Sheriffs, weil sie selber aufgefordert sind, zu beurteilen, ob möglicherweise ein Inhalt meldepflichtig ist oder nicht. Das heißt in der Praxis, es muss noch nicht mal ein Anfangsverdacht bestehen, sondern aufgrund der Beschwerde eines anderen über einen bestimmten Inhalt werden die Anbieter verpflichtet, diese Inhalte in eine BKA-Datenbank zu melden. Und sie werden damit zum verlängerten Arm von Strafverfolgungsbehörden. Und unseres Erachtens ist es Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden und von Gerichten festzustellen, ob bestimmte Inhalte eben möglicherweise rechtswidrig sind. Und das können wir nicht auslagern auf die Unternehmen. Und hinzu kommt, dass die Strafdurchsetzung große Mängel aufweist im Moment. Das heißt, das, was wir brauchen, ist viel mehr personelle Ausstattung und technische Ausstattung auf Seiten der Ermittlungsbehörden, damit überhaupt verfolgt und auch durchgesetzt werden kann. Denn die größte Datenbank, die nützt ja nichts, wenn ich nachher nicht die Staatsanwälte und die Richter habe, die diese Verfahren auch führen.
Sie fordern eine Generalüberholung dieser Gesetzesentwürfe. Das ist kein gutes Zeugnis, das Sie da ausstellen. Aber was konkret meinen Sie denn, muss besser gemacht werden?
Also nun ist ja zumindest mal im letzten Vorschlag, den das Kabinett beschlossen hat, ein Richtervorbehalt eingefügt worden. Das war ja vorher auch nicht der Fall. Aber auch dieser Richtervorbehalt beispielsweise ist mehr als löchrig, teilweise widersprüchlich und er eröffnet weiterhin mit gewissen Ausnahmeregelungen eben die ganz umfangreiche Abfrage von Passwörtern und damit auch und eben nicht nur bei der Verfolgung von schweren Straftaten die Möglichkeit, auf sämtliche Inhalte, die sich hinter einem Account verbergen, Zugriff zu nehmen. Das Ganze ist sehr undurchsichtig und teilweise auch unlogisch und deswegen glauben wir, dass man da nochmal von vornherein und mit mehr Augenmaß und Ruhe rangehen muss, um einen ausgewogenen Gesetzentwurf zu fabrizieren, der dann auch tatsächlich die ja grundsätzlich richtigen politischen Ziele erreicht, die damit verfolgt werden sollen.
Nun gilt ja die alte Regel, dass kein Gesetz so aus dem Bundestag rauskommt, wie es reingegangen ist. Wir haben jetzt einen Gesetzentwurf der Bundesregierung. Was glauben Sie, wird am Ende rauskommen?
Ich glaube, dass der Entwurf mindestens eine ganz deutliche Einschränkung in vielen Bereichen erfahren wird. Das zeichnet sich auch schon darin ab und auch das ist ja ein alarmierendes Zeichen, dass eigentlich die Netz- und Digitalpolitiker sämtlicher Parteien diesem Entwurf gegenüber sehr kritisch sind, in Teilen die gleichen Dinge bemängeln, die auch wir bemängeln. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir dann noch ein sehr kontroverses Gesetzgebungsverfahren haben werden und hoffe, dass da noch einiges zurechtgestutzt wird im Ergebnis.
Über die Gesetzesentwürfe zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität sprach ich mit Oliver Süme, dem Vorstandsvorsitzenden des Verbandes der Internetwirtschaft ECO. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 7. 07.
Vor gut 100 Jahren gab es Landkarten, die sich Apple Maps oder Google Maps oder OpenStreetView nannten. In Street steckt schon das, was diese Karten ausmachten. Sie zeigten vor allem Streets an, eben Straßen. Einige Jahrhunderte früher, als die Erde noch flach war, prägten Täler und Flüsse die Karten und darüber hinaus gab es Sonne- und Mondkarten. Was wäre das für ein Chaos, wenn wir heute noch Maps benutzen würden, um von A nach B zu kommen? Mit Schrecken erinnern wir uns an die Übergangszeiten, als die Straßenverläufe in den digitalen Karten ausgedünnt wurden, um die Ladestationen für Elektroautos deutlicher hervorzuheben. Zwischen Jena und Erfurt verliefen damals gleich zwei große Straßen, die sogenannte Bundesstraße 7 und die Autobahn A4. Der Straßenverlauf ging quasi unter den Hunderten von Pünktchen für Ladesäulen und deren Auslastungsgrad unter. Wer in Bad Berka seinen Kaffee trank, während seine Akkus tankten, wusste anschließend oft nicht, wie er weiterfahren sollte. Es dauerte nicht lange, bis die Straßen ganz verschwanden und wenig später, wie wir alle wissen, auch die Ladestationen und die Autos. Die kleinen Fortbewegungstrassen sind nicht mehr die Straßen, sondern Wege. Die großen Fortbewegungstrassen sind die ehemaligen Öl- und Gaspipelines, wo wir mit fast Lichtgeschwindigkeit hindurch sausen. Das konnte man sich früher nicht vorstellen. Erfurt hatte einen Flughafen, von dem man in einer Stunde nach Augsburg fliegen konnte. Fliegen! Über die Pipelines sind wir heute in einer Stunde in Kalifornien und in 10 Minuten auf einen Nachmittagscafé im Jemen. Es gibt einen Besichtigungspunkt ein wenig westlich von Eisenach. An dem laufen zwei bizarre Konstruktionen zusammen, sind auch noch einigermaßen zu erkennen. Eine Autobahn, eben die mit der Nummer 4, und ein sogenannter Grenzzaun, kennt man heute nicht mehr, Grenzen. Es lohnt sich, diesen Punkt aufzusuchen, auch wenn er schwer zu finden ist mit unseren modernen Karten.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Die Europäische Union hat ihre Strategie für künstliche Intelligenz offiziell vorgestellt. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
Das Weißbuch der EU-Kommission geht explizit auf die Risiken von KI ein. Dazu zählten Intransparenz, mögliche Diskriminierung und das Eindringen in die Privatsphäre. Für Hochrisikoanwendungen zieht das Weißbuch eine Reihe gesetzlicher Vorgaben in Betracht. So könnte man etwa Vorschriften zu den Trainingsdaten der Systeme machen. Außerdem sollten Menschen, die mit KI-Systemen interagieren, darüber informiert werden und die Systeme an sich sollten einer menschlichen Überprüfung unterliegen. Im Vergleich zu einer vorläufigen Version, die im Januar durchgesickert war, fallen die offiziellen Regulierungsvorschläge weniger streng aus. In der nicht offiziellen Version war ein mehrjähriges Moratorium für Systeme zur Gesichtserkennung vorgeschlagen, sowie verpflichtende Designprinzipien für KI-Systeme. Das ist im aktuellen Weißbuch nicht mehr der Fall.
Auch der Richterbund äußerte sich zum geplanten Gesetz gegen Hasskriminalität im Netz und fordert mehr Personal.
Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte der Bundesgeschäftsführer des Richterbundes, Sven Rebehn, es brauche, Zitat, hunderte zusätzliche Staatsanwälte und Richter, mehr Spezialisierung und einfachere Meldewege zur Justiz. Hintergrund ist, dass die Betreiber von Online-Plattformen verpflichtet werden sollen, Straftaten wie Morddrohungen an das BKA zu melden.
Der Erfinder der Zwischenablage ist gestorben.
Larry Tesla entwickelte die Idee zum einfachen Übertragen von Daten in den 70ern am Forschungszentrum Xerox PARC. Die Funktion wird gemeinhin als Copy and Paste bezeichnet. In den 80ern fand sie Einzug in Apple-Betriebssysteme. Tesla arbeitete 17 Jahre lang selbst bei Apple und danach bei verschiedenen Internetkonzernen.
Samsung hat versehentlich kryptische Nachrichten verschickt.
Am Donnerstag berichteten viele Nutzer von Smartphones der Galaxy-Reihe davon, eine mysteriöse Nachricht erhalten zu haben. Sie beinhaltete lediglich zweimal die Ziffer 1 und stammte von der App Find My Mobile. Dieses Programm dient dazu, das Handy aus der Ferne zu sperren. Samsung teilte inzwischen mit, dass die Benachrichtigung versehentlich während interner Tests verschickt worden sei.
Europas Datenschutzgrundverordnung sorgt auch dafür, dass Hackerangriffe schneller ans Licht kommen.
Zu dieser Einschätzung kommen die Analysten der Sicherheitsfirma FireEye. Im Schnitt hätten Unternehmen in Europa letztes Jahr 54 Tage gebraucht, um einen Hackerangriff zu erkennen, heißt es in einem Bericht der Sicherheitsexperten. Im Jahr davor seien es noch über 170 Tage gewesen. Gegenüber dem Branchendienst ZDNet sagte ein Europaspezialist der Firma, dass diese Beschleunigung auch der Datenschutzgrundverordnung zu verdanken sei. Die sieht nämlich eine Meldepflicht für Datenlecks vor.
Die Internetverwaltung ICANN trifft sich bis auf Weiteres ausschließlich im Internet.
Grund dafür ist der Ausbruch des neuen Coronavirus, den die WHO inzwischen zum internationalen Notstand erklärt hat. Die ICANN, also die Organisation, die die Vergabe von Domainnamen und IP-Adressen koordiniert, hat ihr nächstes Treffen daher ins Internet verlegt. Eigentlich sollten mehrere tausend Teilnehmer aus 150 Ländern Anfang März dafür in die mexikanische Stadt Cancun kommen. Stattdessen sollen sie nun über Videokonferenzen und Livestreams rein virtuell zusammentreffen, teilte die Organisation Mitte der Woche mit.
Apple könnte sich vom Safari-Zwang verabschieden.
Wer heute einen Link auf dem iPhone abrufen will, tut das automatisch in Apples hauseigenem Browser Safari. Nutzer können zwar andere Internetbrowser installieren, diese Drittanbieter-Apps jedoch nicht als Standardbrowser festlegen. Gleiches gilt für das E-Mail-Programm des iPhones. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg nun berichtet, könnte Apple sich von dieser Einschränkung verabschieden. Dieser Schritt werde intern diskutiert, heißt es mit Verweis auf Personen, die mit der Sache vertraut seien.
Sternzeit, 22. Februar. Die ungleichen Zwillinge. Gegen 20 Uhr steht das Sternbild Orion genau im Süden. Links oberhalb Orions leuchten die Zwillinge. Markant sind ihre Hauptsterne Castor und Pollux. Sie bilden die kurze Seite eines länglichen Rechtecks. Mit etwas Fantasie lassen sich im Sternmuster der Zwillinge tatsächlich zwei Strichfiguren ausmachen, die einander die Hand halten. Die beiden hellen Sterne sind die Köpfe der Figuren. Der antiken Mythologie zufolge stehen dort die Brüder Castor und Pollux. Beide sind Söhne von Leda, der Königin von Sparta. Castors Vater ist Tyndareus, Ledas Ehemann. Dagegen ist der Vater von Pollux Zeus, der König der Götter. Damit war Pollux unsterblich, sein Bruder nicht. Die Zwillinge waren unzertrennlich. Sie gehörten zu den Argonauten, die Jason bei der Suche nach dem goldenen Vlies begleiteten. Auf der Rückreise gerieten sie mit einem anderen Zwillingspaar in einen Streit um zwei Frauen, bei dem Castor von einem Schwert durchbohrt wurde. Pollux war verzweifelt und bat Zeus, auch Castor die Unsterblichkeit zu schenken. So wurden beide am Himmel wieder vereint. Nicht alle Kulturen sahen hier zwei Menschen. In Arabien stellt diese Himmelsgegend einen liegenden Löwen dar. Die Bewohner Zentralbrasiliens erkennen eine große Flöte. Im alten China waren die Zwillingssterne auf etliche Figuren verteilt. Castor und Pollux gehörten zum nördlichen Fluss, Andere Sterne bildeten fünf Berater des Königs, den östlichen Brunnen, ein Weinglas und eine Kampfaxt. Sie alle ziehen Nacht für Nacht hoch über den Winterhimmel.
Karneval ohne Kamelle? Geht Rosenmontag umweltfreundlich? Das wird gleich bei Streitkultur besprochen um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Und das war es von Computer und Kommunikation. Manfred Kläuber dankt für Ihr Interesse.